Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, ca. 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Herzlich willkommen zur neuen Knochenjob-Episode. Ihr seid auf Osteopathie-Visite heute zu dieser Spezialfolge mit Klaas Stechmann und Katharina Engemann. Herzlich willkommen, Katharina, zum Knochenjob-Podcast. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung, für die ich mich herzlich bedanke. Und ich bin gespannt, was wir beiden jetzt gleich hier veranstalten.
Ja, ich bin auch gespannt. Ich stell dich ein bisschen vor und danach darfst du gerne nochmal dich selber noch ein bisschen genauer vorstellen, damit die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben. Du bist seit 2000 fertig mit deiner Osteopathie-Ausbildung, bezeichnest dich aber eigentlich erst als Osteopathin seit 2008, hatte ich von dir gehört. Was ich sehr spannend finde, dass du gleich auch gerne nochmal erläutern darfst, warum da diese Zeitdiskrepanz dazwischen liegt. Und deine Praxis in Bremen betreibst du schon seit 25 Jahren. Ich habe dich kennengelernt als sehr engagierte Osteopathin, engagiert in lebhaften Diskussionen auf einem Kongress, auf dem wir zusammen waren, im Februar 2023. Und wenn ich das richtig sehe, bist du auch berufspolitisch engagiert oder zumindest assoziiere ich dich und deinen Namen mit Berufsverbänden. Und vor allen Dingen bist du mir in Erscheinung getreten als Herausgeberin der DO, der Deutschen Zeitschrift für Osteopathie. Fühlst du dich halbwegs repräsentiert mit der Vorstellung?
Ja, die umfasst schon ziemlich viel. Also ich gehöre zu diesen Osteopathinnen, die aus der physiotherapeutischen Ecke kommen. Das war mein Erstberuf. Und dann habe ich eben meine osteopathische Ausbildung begonnen, 1995 beim College Sutherland in Hamburg. Und eben, ja, dann den schulischen Teil der Ausbildung dann im Jahr 2000 abgeschlossen, aber ich kam mir damals dann vor wie ein Kind am Ende der Grundschule. Mhm. Ich habe eben sehr prägende Lehrer auch da gehabt, unter anderem zum Beispiel Pete Dice, ein Lehrer, der mich stark geprägt hat. Und dann habe ich immer so gedacht, ja, also ich fühle mich noch nicht so wie die das machen, Etienne oder auch Etienne Clout, ne, so wie die das machen, mache ich Osteopathie noch nicht. Und das hat dann eine ganze Weile gedauert, bis ich dann für mich auch sagen konnte, ja, ich fühle mich in der Osteopathie so angekommen. Ja.
Okay, also ein Prozess über mehrere Jahre hinweg, obwohl du da schon fertig warst. Die beiden Lehrer, die du angesprochen hast, die kommen aus den Niederlanden?
Ja,
oder aus Pete Belgien?
Dice ist Holländer und Etienne Clout ist Belgier. Etienne Clout hat damals das College Sutherland geleitet und Pete Dice war dort als Lehrer tätig, hat dort kraniale Osteopathie unterrichtet und war in seiner Gesamterscheinung und in seiner Auffassung von Osteopathie schon wirklich sehr beeindruckend. Ja. Mhm. Und war auch jemand, der immer weiter geforscht hat für sich und immer weiter gegangen ist. Also das hat mich wirklich sehr geprägt.
Ja. Wie ist deine weitere Laufbahn jetzt in den letzten 15 Jahren denn so gewesen, seit 2008? Ich habe Artikel von dir gelesen, die du für die DO geschrieben hattest. Vieles davon geht ja auch über neurologische Geschehnisse, also zum Beispiel über Visusprobleme, über eine Abduzenzparese oder auch über Wahrnehmungsstörungen. Wie ist es zu dieser Spezialisierung gekommen?
Also Spezialisierung würde ich das so gar nicht nennen. Das ist einfach so in meiner Praxis aufgeschlagen und ich habe mich dann da eben reingearbeitet. Aber ich finde es auch ein interessantes Thema. Also es war so, dass ich 2000 2012 war das, glaube ich, 2011, habe ich angefangen, das Buch von Margaret Sorrell mit den Schriften von Charlotte Weaver zu übersetzen, mit meinem Lebenspartner zusammen. Und Charlotte Weaver war eine amerikanische Osteopathin, die also von Andrew Taylor Still den Auftrag bekommen hat, das neurologische System zu erforschen und die Osteopathie dahingehend weiterzuentwickeln. Und Charlotte Weaver hat sich also dann mit der Schädelwirbeltheorie von Goethe auseinandergesetzt und hat also versucht, diese dann wissenschaftlich genauer zu belegen. Und sie hat schon viel auch sich mit psychiatrischen Erkrankungen und Osteopathie bei psychiatrischen Erkrankungen auseinandergesetzt. Also insofern kann man da so ein bisschen, fing das in diesem Buch sozusagen an. Und dann habe ich mich eben immer wieder gefragt, was fühle ich eigentlich da und was ist Wahrnehmung, was ist wirklich das, was ich selber interpretiere. Das finde ich ist einfach gerade im Bereich der kranialen Osteopathie, aber auch im Bereich der viszeralen Osteopathie durchaus ein wichtiger Themenschwerpunkt, mit dem sich, wie ich finde, jeder auseinandersetzen sollte in der Praxis.
Ja, denke ich auch. Auch immer wieder kontrovers diskutiert. Und wir hatten in so einem Podcast das schon immer mal wieder thematisiert, ob das wichtig ist. Tatsächlich haben Dennis und ich uns auch schon mal drüber lustig gemacht über sowas. Und ich musste meine eigenen, wie sagt man, meine eigenen Wörter nochmal wieder fressen, nachdem ich diese neue Studie gesehen hatte zum dritten Rhythmus, der am Schädel messbar ist. Und das hat mich nochmal auf jeden Fall auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Ist noch alles spekulativ, aber das hat meine Wahrnehmung und das, was ich in der Praxis fühle, auf jeden Fall auch nochmal wieder stark beeinflusst. Ja, dann lass uns doch mal gerne in dieses Thema einsteigen. Also wie ist es denn bei dir? Wir sprechen ja über den kraniosakralen Rhythmus, den primär respiratorischen Rhythmus oder zum Beispiel, ich denke, du meintest die Motilität der Organe oder vielleicht auch Mobilität dabei. Lass uns doch da mal gerne einsteigen. Also was glaubst du, was ist das oder was hast du vielleicht damals wahrgenommen und nimmst du noch dasselbe wahr?
Bei mir war es so, dass ich in meiner Osteopathieausbildung häufig gar nichts wahrgenommen habe. Also innere Organe, ja, das ging noch. Vor allen Dingen, wenn die wirklich so eine Hypertension hatten, ja, aber beziehungsweise eine Hypertonie, also wirklich so ein ganz spasmiertes Kolon, das kann man ja ganz gut palpieren.
Das kriegt man hin, ja.
Aber wenn du dann schon da einsteigst, wenn du jetzt aber ein Hypoton, ein Kolon hast mit Hypotonie, das versuch mal diese Struktur zu fühlen, ja. Das ist, ich glaube, dass da geht's dann los mit dem, wo man sich das einfach einbildet oder auch eben alleine schon so diesen Unterschied. Wir haben damals dann akademisch gelernt, also es gibt eine Hypotension und eine Hypotonie und es gibt eine Hypertension und eine Hypertonie. Wie trennst du das?
Ja, gute Frage. Wie trennen wir das? Ja.
Ne? Und da habe ich immer dann schon gedacht, also ich für mich, also viele haben dann gesagt, ja, das ist ganz klar dies oder das ist ganz klar das oder was weiß ich, man ist vom Seminar nach Hause gekommen, hatten alle eine Leber, mega, Hypermegalie und all sowas. Ne, das war ja immer, also du kamst vom Seminar nach Hause und dann hast du erstmal nur Leber behandelt. Und dann habe ich
genau,
irgendwann
bei jedem
gesagt,
dasselbe gefunden.
Das kann es nicht sein. Oder ich habe es ja auch jetzt manchmal noch so Tage. Also wenn ich einen dritten Patienten habe mit der gleichen Diagnose, die ich stelle, dann frage ich mich, habe ich das Problem oder die?
Genau.
Ja. Das ist einfach ganz wichtig. Und dann setze ich mich hin und nehme mir Zeit und gucke, wie gut bin ich bei mir? Ja. Um dann eben wirklich sagen zu können, ist es, und dann kann ich wirklich unterscheiden, ist es mein Problem oder ist es wirklich das Problem der Patienten, die kommen?
Das heißt, du könntest dir vorstellen, dass man auch die eigenen Probleme im Patienten spiegelt und die wahrnimmt, zum Beispiel auch, ja.
Ganz klar. Na, und das ist eben dann Wunschdenken.
Und ist es ja auch schon so ergangen, dass du zum Beispiel auch, wenn du bei Patienten eine Behandlung machst, Beispiel Schwindel, und du setzt dich ans Kranium, beginnst mit der Diagnostik oder der Behandlung und spürst dann manchmal auch die Leiden der Patienten, dass man dann auch Bauchschmerzen, Schwindel oder so erlebt?
So etwas mache ich nicht.
Was machst du nicht?
Ich spüre das nicht. Ich spüre das nicht, weil ich mich ganz klar abgrenze zum Patienten. Ich glaube, dass das auch...
Wie machst du das?
Ich das mache.
Kannst du das noch ein bisschen erläutern? Ja.
Ich begegne meinen Patienten mit Mitgefühl und versuche immer in meiner eigenen Mitte zu bleiben. Ich habe ja die biodynamische Ausbildung bei Tom Schäfer gemacht, ein weiterer Lehrer, der mich zum Beispiel sehr beeinflusst hat. Und das Erste, was ich dort gelernt habe, war, mich mit dem Patienten auszurichten. Ja. Er spricht dann immer davon, dass man sich zur Mittellinie des Patienten ausrichtet. Für mich ist es einfach so, dass ich wirklich gucke, dass ich gut geerdet bin. Ja. Und dann gucke ich, wo ist mein Patient, und dann fange ich an, da zu behandeln, also erstmal Diagnostik zu machen und dann das zu behandeln, wo ich denke, dass ich arbeiten muss. Ja. So ist das. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, da hinzukommen, an diesem Punkt. Ja. Und wenn ich merke, also ich will damit nicht sagen, dass jeder eine biodynamische Ausbildung machen muss. Ja.
Die dauert ja auch mal 9 Jahre, wenn ich nicht
Einen dauert sie 9 Jahre, bei den anderen 6, also.
Nur 6, okay. Ja.
Ja, also es gibt ja Kollegen, die eben dann also mehrere Kurse in einem Jahr machen. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe es in 9 Jahren gemacht, und das war für mich das richtige Tempo.
Ja. Es sind dann ja auch oft dann nur ein Seminar. Also 9 Jahre klingt wirklich lang, muss ich sagen. Ich habe gemerkt, je älter ich werde, desto weniger erschreckend klingen 9 Jahre für mich, weil das ja doch schnell, der doch etwas schneller vorbeigeht. Und ja, es ist halt ein Kurs pro Jahr, und das ist, glaube ich, immer ganz gut, die Sachen auch sacken zu lassen. Also ich habe einen Kurs in Richtung Biodynamik gemacht in Verbindung mit Pädiatrie und fand das auch sehr spannend, und das hat auf jeden Fall schon über ein Jahr her. Und ich krame das immer mal wieder hervor, sage ich mal so, oder beziehungsweise es hat auch wirklich gedauert, bis sich da einiges gefestigt hat. Deswegen ist das vom Tempo vermutlich auch angebracht so.
Ja, das sehe ich auch so. Ja. Ja, aber das, an diesem Punkt zu kommen, sich zu sagen, ich bin für mich jetzt erstmal zentriert, und dann gehe ich auf meinen Patienten zu und ich gehe mit Mitgefühl auf meinen Patienten zu. Das sind, glaube ich, die wichtigen Sachen, um eine gute Palpation zu beginnen, ohne dass ich eben anfange oder um mein Wunschdenken bei der Palpation möglichst gering zu halten. Ich sag's mal so. Ja?
Ja, okay. Und also aus meiner Sicht ist das immer noch so ein bisschen ein Problem. Also es hat sich schon deutlich geändert und gebessert. Das ist oft so dieses, Koryphäen-Eminenz-Denken ist, dass es jetzt zum Beispiel eine Sache zu spüren gibt, wie ein Organ in Hypotension, Hypertension oder die Motilität, die sich um 90 Grad nach rechts dreht beim Magen oder bei der Leber oder wie auch immer, oder ein Rhythmus, der so und so oft in so einem Ausmaß stattfindet. Mein Eindruck war, zu Anfang gab es da wenig Diskussion drüber. Es gab zwar Studien, die das sehr stark kritisiert haben und das aufgrund von mangelnder Evidenz halt komplett negieren wollten, aber in der Osteopathiegemeinde wurde das halt immer so ein bisschen, verschwiegen, ob man das wirklich spürt oder nicht spürt oder so. Wie ist so dein Empfinden der Szene oder dann einerseits dein eigenes Empfinden, wie du das gespürt hast, andererseits aber auch in der osteopathischen Gemeinde, ob da offen drüber diskutiert werden kann?
Also am Anfang meiner Ausbildung habe ich auch immer natürlich das gespürt, was der Lehrer erzählt hat. Aber ich hatte unter meinen Studienkollegen waren schon einige, die gesagt haben, sie spüren das nicht, und die da auch ziemlich verzweifelt waren. Und irgendwann wurde mir auch klar, ich spüre viele Dinge auch nicht so. Eine Leber, ich glaube schon, dass ich die von Anfang an gut palpieren konnte. Ja, aber eben viele andere Dinge, gerade im Bereich der kraniosakralen Osteopathie, da habe ich dann gedacht, das ist wirklich schwierig, ja, und das zuzulassen. Mhm. Und da haben wir aber auch nur ganz wenig drüber gesprochen, ja. Das haben wir uns einfach wenig getraut oder wir haben es auch viel hingenommen einfach. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch heute noch so ist, ja. Mhm.
Ja, also ist auf jeden Fall auch meine Beobachtung, je nachdem, wo man halt auch Kurse macht oder wie der Dozent halt aufgestellt ist. Und ich kann mir vorstellen, wenn man halt als Dozentin, als Dozent sich da auch, sage ich mal, entsprechend präsentiert oder mit einer großen Überzeugung dabei ist, kann das ja vielleicht auch so ein bisschen dazu führen, dass man halt die Sachen vielleicht doch eher spürt. Aber dann ist die Frage nach dem Wunschdenken.
Ja, und so.
Genau. Naja. Wir hatten jetzt ja auch so ein bisschen angesprochen, dass es in der Osteopathie durchaus notwendig wäre, wenn wir uns professionalisieren wollen und als Beruf etablieren wollen, dass wir diskutieren lernen müssen und diskutieren können müssen und Debatten gefördert sind, um uns zu verbessern. Das wurde ja auch schon von anderen Interviewgästen hier bei uns gefordert. Wie siehst du das?
Also ich vermisse das in der Osteopathie in jedem Fall. Es gibt ja heutzutage eben diese ganzen modernen Medien, diese soziale Medien, Facebook und so. Und ich höre eben aus Facebook-Gruppen, dass es letztendlich so ist, dass dort immer die gleichen was sagen. Und es ist einfach enorm wichtig, wenn wir als wenn Osteopathie in Deutschland oder auch weltweit sich weiterentwickeln soll, dann müssen wir uns austauschen über die verschiedensten Möglichkeiten, die es gibt. Wie soziale Medien, aber auch zum Beispiel eben, indem man Leserbriefe schreibt oder eben auch auf solchen Kongressen wie dem ZIMT-Kongress einfach den Austausch auch wirklich untereinander sucht oder mal Kollegen anschreibt und auch geantwortet wird. Auch das sind ja schon diese Dinge, ich habe es auch schon oft erlebt, dass eben einfach dann nicht geantwortet wird. Ja. Und ich finde, es ist einfach wichtig, wir können nicht nur in unseren Praxen da vor uns hinarbeiten, sondern Osteopathie entwickelt sich aus dem Austausch mit anderen. So war es auch mit Still. Still hat mit seinen Schülern geredet. Der hat nicht so viele Techniken gezeigt. Ja, da gibt's so ein schöne Geschichte, wie er einen Schüler mitnimmt zu einer Familie. Ja, und der Schüler denkt doll, was er jetzt gleich sieht, was er halt ihm zeigt. Und dann sagt Still so, du bleibst jetzt hier draußen und wartest und unterhältst dich mit den Leuten. Ich gehe jetzt rein und mache da. Ja, so, und dann ging der Schüler, dann kam Still irgendwann wieder raus und dann sind sie wieder zurückgegangen und dann hat er gesagt, naja, aber ich habe irgendwie gedacht, du zeigst mir da was. Und dann sagt Still, naja, ich will, dass du selber denkst. Und so in der Richtung. Und Still hat sich zum Beispiel morgens mit Little John zusammen, morgens um 5 zusammengesessen und dann haben die sich über Osteopathie unterhalten. Ja, und daraus sind diese ganzen Dinge entstanden und letztendlich, das zeigt schon von den Gründervätern an, wie wichtig die Kommunikation mit anderen ist, ja, oder wenn wir nicht weiterkommen, ja, das ist einfach für die Osteopathie wichtig, so, und deswegen ist es mir auch so ein Anliegen, da nochmal drauf hinzuweisen, ja, und diese Debattenkultur, die vermisse ich. Und ich finde es auch wichtig, eben Dinge auch kontrovers zu diskutieren. Ja?
Ja.
Na? Weil wenn wir alle nur nach dem Mund reden, ja, dann läuft es ja alles so, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Ja, aber wirklich weiterbringen tut mich das eigentlich eher, wenn jemand mal, wenn Gegensätze zusammenkommen. Ja? Und man sich aneinander reibt. Ja, aber Wachstum entsteht nicht aufgrund von Schmusekurs. Ja, Wachstum entsteht aufgrund von Reibung. So sehe ich's. Ich glaube, das ist im Weltall auch so. Also, ne, Atome kommen zusammen und dann prallen aufeinander und dann entstehen neue Dinge. Und die Osteopathie wird sich ja auch ändern müssen. Es geht nicht, dass die Osteopathie so bleibt wie jetzt. Die Osteopathie ist auch schon nicht mehr so wie zu den Zeiten von Still. Ja, wie du ja selber vorhin auch gesagt hast, damals gab es ja bestimmte Dinge noch nicht. Und ich bin sicher, wenn Still heute leben würde, sehe die Osteopathie, die er entwickelt hat, ganz anders aus.
Ja, also auf jeden Fall ein Aufruf zur Debattenkultur, sich zu engagieren, sich vielleicht auch zu, ja, echauffieren, könnte man sagen, dass man da auf jeden Fall offen bleibt, Kritik anzunehmen, Kritik zu geben, sachlich, nüchtern. Ja, schön, finde ich sehr wichtig, sowas tatsächlich auch, ja. Unter anderem, habe ich auch schon öfter betont, ist das ja auch einer der Gründe, warum wir unseren Podcast betreiben möchten, weil wir so ein bisschen eine Grundlage geben wollen für Diskussionen, für verschiedene Sichten auf die Osteopathie, die ja wirklich sehr, sehr mannigfaltig ist, sehr divers ist, ja. Da du ja so sehr vernetzt bist und halt auch als Herausgeberin der DO immer wieder mit neuen Themen konfrontiert bist, was gibt es so an spannenden Prozessen, die so die letzte Zeit entstanden sind, sowohl vielleicht in Deutschland oder auch in der allgemeinen internationalen Osteopathie? Hast du da einen Blick drauf oder was gibt es so, was dich sehr interessiert?
Was mich wirklich sehr interessiert, ist eben wissenschaftliches Arbeiten. Und da sehe ich so im internationalen Bereich, gucke ich eben nach Kirksville, also was dort der Brian Degenhardt macht mit dem DO TouchNet. Ja, das ist eine internationale Vereinigung von Osteopathen, die eben wissenschaftlich arbeiten und die sich eben ganz viel auch mit dem Feld der Palpation beschäftigen. Es gibt dort in Kirksville zum Beispiel ein Palpationslabor. Und solche Modelle gibt es auch hier in Deutschland bei der Fresenius Hochschule in Idstein. Und das finde ich wirklich auch spannend. Also ich habe da mal so einen Workshop mitgemacht. 5 Tage Training im Labor. Sehr spannend, was da also dann rauskam.
Ja. Okay, kannst du mal ein Beispiel geben? Also, wie haben wir uns das vorzustellen?
Ja, das ist dann so ein Labor ohne Tageslicht. Ja, da hatten sie auf so Bänken so anatomische Modelle aufgebaut, die eben abgedeckt waren, damit wir so ein ähnliches Gefühl kriegen, wie wenn wir am Patienten sind. Ja, und dann ging es einfach nur darum, die Lendenwirbelsäule zu erfühlen und genau präzise zu sagen, der Wirbel steht so oder der Wirbel steht so oder. Also da ging es dann eben wirklich darum, so Dysfunktionen zu erfüllen oder genau bestimmte Knochenstrukturen zu erfüllen. Und das war schon sehr spannend, da zu sehen, wie oft wir auch daneben lagen. Und das wurde also gemacht dann mit Kontrolle durch Fotoapparate, durch bildgebende Verfahren, kann man sagen. Und dann mussten wir da so richtige Reihen durchlaufen. Also es ging wirklich, es war ein Training, es ging 8 Stunden am Tag. Ja.
Ei, 8 Stunden am Tag im Dunkeln.
Nee, nicht im Dunkeln. Also das Tag ist ja Licht an, aber du hast halt kein Tageslicht die ganze Zeit. Du weißt nicht, ob draußen die Sonne scheint oder nicht. Das war für uns alle sehr ungewohnt. In unseren Praxen arbeiten wir anders. Ja. Und dann gab es eben auch die Möglichkeit, richtig mit einem menschlichen Modell, also mit einem lebenden Menschen da zu arbeiten und eben dann wurde eben das über Ultraschall kontrolliert und wir hatten dann wirklich so Sensoren auf die Finger geklebt bekommen, wo man das dann genauso am Bildschirm sehen konnte. Und dann gab es eben auch diese Haptik-Pads von dem Martin Grunewald, hatten sie auch da, wo wir eben dann auch mal ausprobieren konnten, wie stark unsere Palpation, der Palpationsdruck zum Beispiel ist. Das muss man ja auch überlegen. Ja, das beeinflusst ja deine eigene Palpationsfähigkeit auch. Weil je stärker du drückst, umso anders werden deine verschiedenen Rezeptoren, die du da hast, ja stimuliert, ne?
Ja. Und gibt es da so optimale Range, kann man so sagen? Also grundsätzlich in der traditionellen Osteopathie wird ja dazu geraten, sehr sanft zu palpieren. Während es dann halt auch Möglichkeiten gibt, deutlich stärker zu drücken oder um mehr in die Tiefe zu kommen und dass ein gewisser Druck vonnöten ist?
Also wir waren schon sehr erstaunt, dass das, was wir als sanft annahmen, eigentlich schon ganz schön viel Druck ist.
Ja, okay.
Na? Ja. Das war schon wirklich sehr beeindruckend. Ja. Mhm.
Und was mich auch nochmal sehr interessieren würde, wäre die Kontrolle per Ultraschall. Das habe ich nämlich schon oft gedacht. Man kann ja mehr oder weniger alle Organe halbwegs gut darstellen per Ultraschall. Was habt ihr per Ultraschall euch kontrollieren lassen in eurer Palpation? Ja,
also die haben vorher dieses Modell eben mit Ultraschall, also genau geschallt, damit sie, und dann konnten sie eben genau sehen, wo die Wirbelspitzen sind und so. Und wir mussten dann wirklich, wo die Spitzen der Querfortsätze sind, ja. Und wir mussten dann die Querfortsätze palpieren. Ja, und so konnten sie es genau nachkontrollieren, ob wir da richtig sind oder nicht, weil sie die Daten ja schon im Rechner hatten.
Okay, ja? Verstehe. Ja.
Ja. Aber es war wirklich einfach sehr beeindruckend zu sehen, wie viel man da rein interpretiert. Wie viele Kollegen aus der Gruppe waren erstaunt, dass die Querfortsätze in der Lendenwirbelsäule eben wirklich gut 8 bis 10 Zentimeter seitlich der Dornfortsätze sind.
Mhm.
Ja?
Ja.
Viele
ja.
palpieren einfach auf den Wirbelbögen und okay, denken, es sind die Querfortsätze.
Das, ja, ja, ja.
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 Na, und da habe ich dann immer mich gefragt, auch was habt ihr in der Ausbildung gelernt?
Ja, Wunschdenken zum Teil.
Ja, denke ich schon.
Kann man sagen, oder? Ja, ich denke auch, ja. Okay. Und vielleicht noch eine kurze Frage noch, oder warst du auch in Kirksville?
Ja, ja, dieser Workshop war damals.
Ach, der war
eine Woche
in Kirksville, nicht
Kirksville.
In Itzstein? In Kirksville. Okay.
Eine Woche Kirksville, ja.
Wie ist es da? Also das ist ja so für uns oft so das mythische Mekka der Osteopathie, die quasi die Geburtsstätte der Osteopathie, wo es noch ein Museum gibt und wo damals die erste Schule gegründet wurde.
Also Kirksville ist wirklich ein kleines Kaff, kann man so sagen. Hat aber 2 Universitäten, man glaubt es nicht. Ja, also einmal die Andrew Taylor Still University und dann die Truman University. Dann die Andrew Taylor Still University, das ist ein sehr moderner, aber relativ kleiner Campus, gemessen an anderen, aber man muss einfach sehen, die haben da wirklich eine sehr gute Ausrüstung. Ja, es wird ja in den USA vieles über Spendengelder gemacht.
Mhm.
Und die Ausbildung, die osteopathische Ausbildung in den USA wählen viele Studenten ja nicht, weil sie Osteopathie machen wollen, sondern weil sie nirgendwo anders zum Medizinstudium zugelassen wurden. Und
so ist das also.
Man muss sich überlegen, dass also, da gibt es, glaube ich, pro Jahr zwischen 200 und 400 Studienplätze, die für Osteopathie da frei sind, und da gehen gut 20.000 Bewerbungen drauf ein, und dann laden sie irgendwie 3.000 ein, und die durchlaufen dann irgendwie so ein Auswahlverfahren, und 200 kriegen dann den Studium.
Okay.
200 bis 400, ich meine zwei, also 200 glaube ich, kriegen dann einen Studienplatz da. Und der reine osteopathische Ausbildungsteil ist ja relativ klein, da der ist 450, sind 450 Stunden, das nennt man dann Osteopathic Manipulative Treatment.
Und ja, OMT, was man oft auch so international liest.
Genau, und ne? Der Rest ist ganz normale Medizin, ja.
Schulmedizin, ne?
Schulmedizin.
Ja,
ja. Und die haben da ein hypermodernes Simulationszentrum mit computeranimierten Puppen, wo eben dann die Studenten dran üben müssen, und die Professoren sitzen außen an den Rechnern und geben ein, was die Puppe für Symptome simuliert. Inklusive
okay.
einem Raum, wo sie dann üben müssen, wie sie eben in einer absoluten Stresssituation eine schnelle Diagnostik machen. Also zum Beispiel bei einem großen Verkehrsunfall oder in einem Baseballstadion mit 60.000 Leuten drumherum und der ganzen Geräuschkulisse und so weiter. Das finde ich schon sehr beeindruckend.
Okay.
Und
ja,
Zahnmedizin kann man da auch studieren.
Okay.
Ja, da haben sie dann auch so ein hypermodernes Labor mit Modellköpfen, wo die dann also eben erstmal, ich sag mal, Trockenübungen machen, und dann kriegen sie eben auch richtig Menschen, die dann da hinkommen und die eben dort dann ihre Zahnbehandlung machen lassen.
Mhm, okay. Ja. Das heißt, man könnte sagen, du bist eine Fürsprecherin für die Akademisierung und du könntest dir vorstellen, dass es international in Europa, aber vor allem auch in Amerika gute Vorbilder gibt oder wo man sich gewisse Sachen von abschauen könnte?
Also ob das in den USA jetzt ein gutes Vorbild ist, da bin ich mir nicht so sicher, aber ich bin auf jeden Fall für eine Akademisierung, weil wir uns hier in Europa klar machen wollen müssen, wo wollen wir hin mit der Osteopathie, ja? Mhm. Denn ihr bei dem Podcast mit Helge, da habt ihr ja auch den Artikel von Edzard Ernst gehabt. Mhm. Und es ist ja so, er behauptet ja in dem Artikel, viele Techniken kämen aus der Physiotherapie. Mhm. Und natürlich kommen die meisten unserer osteopathischen Techniken nicht aus der Physiotherapie, weil sie eben originär osteopathische Techniken sind. Aber viele sind auch schon in die Physiotherapie diffundiert. Ja? Mhm, ja, zum Beispiel ja. Über die Ausbildung und über die Ausbildung in manuelle Therapie oder ja? Die ganzen Möglichkeiten der Gelenkmanipulation, ja, wird alles auch von Physiotherapeuten gemacht. Und wir Osteopathen müssen uns ganz klar überlegen, was wollen wir hier irgendwann sein? Wollen wir auf Physiotherapie 2.0 sein oder wollen wir eben, sagen wir wirklich, wir haben das Standing und wir können unseren eigenen Berufszweig machen? Ja? Mhm. Wo wollen wir hin?
Mhm. Und was wäre dein Idealziel dafür? Hast du da irgendwas in deinem Kopf? Das hast du schon mal definiert für dich? Dass wir ein eigener, komplett souveräner Berufszweig sind, mit Direktzugang, mit einer Grundausbildung, also ohne, dass wir den Quereinstieg über die Physiotherapie oder über den Heilpraktiker oder Arzt machen können?
Also, mein Wunschtraum wäre, entweder, dass es so ist, ähnlich wie die Psychotherapeuten oder dass es den Facharzt für Osteopathie gibt.
Okay.
Weil wenn wir einen Primärzugang haben wollen, dann müssen wir auch ganz klar sehr viel Verantwortung zu übernehmen und wir müssen auch sehr viel Kenntnisse haben im Bereich der Schulmedizin, weil ja zum Beispiel jemand zu uns kommt, der zeigt uns, gucken Sie mal hier habe ich seit 3 Tagen eine offene Wunde, ja, und die knistert. Na, dann sollte man schon in der Lage sein, zu sagen, jo, das könnte eine super infizierte Wunde sein. Und wenn wir da dann vernünftig und verantwortungsbewusst arbeiten wollen, dann müssen wir zum Beispiel auch die Möglichkeit haben, entsprechende Medikamente zu verschreiben. Mhm, ja? Und das hätten die alten Osteopathen, denke ich, eben auch gemacht. Also es gibt ein sehr schönes Beispiel von Charlotte Weaver, wie sie also ein Mädchen behandelt, die Eltern kommen halt mit dem Mädchen, es hat halt so Bauchschmerzen und Übelkeit und hin und her und sie stellt dann auf einmal fest, dass sich eben Eiterkeime verschleppt haben bei diesem Mädchen, weil es nämlich im Zahnwechsel war und hatte dann so Fisteln im Mund. Und da hatte sich Eiter angesammelt und dadurch bekam sie eben diese Bauchprobleme, die sehr ähnlich einer Blinddarmentzündung waren. Und sie hat dann Einläufe verschrieben. Mhm. Ja, sie hat das Kind osteopathisch ein bisschen behandelt, aber die Eltern haben mit dem Kind mehrfach am Tag Einläufe gemacht. Und das war eine richtige Rosskur, würde ich sagen. Ja?
Okay, klingt auf jeden Fall, ja. Ja.
Aber es hat's halt gebracht. Weil die Eltern waren mit dem Kind vorher schon bei verschiedenen anderen Ärzten und die wussten sich keinen Rat. Mhm. Ja. Mhm. Aber heute gibt es Antibiotika und dann denke ich, sollte man die auch verschreiben.
Mhm. Ja. Genau. Muss man ja auch mal so betonen, dass zu der Zeit, als Still gewirkt hat, da war die Medizin eine ganz andere. Da waren halt so Sachen wie Chinin und Whisky waren probate Medikamente, die halt so in der allgemeinen Medizin und solche Sachen wie Aderlässe war ja auch noch total verbreitet.
Ja, sicher. Ja.
Und ja. Über welchen Zeitraum sprechen wir da ungefähr, wo Charlotte Weaver so gewirkt hat? Auch zu Stills Zeiten, wahrscheinlich auch noch danach.
Ja, ja, ja. Charlotte Weaver ist gestorben in Anfang der 60er Jahre.
Mhm.
Ja.
Mhm. Okay. Ja.
Also, und hat eben ihre Forschung, ihre Hauptforschungsarbeiten hat sie in den 20er und 30er Jahren veröffentlicht und hat aber danach dann nicht, hat sie zwar noch weitergearbeitet, aber sie hat nicht mehr, ist nicht mehr groß in der Forschung unterwegs gewesen. Sie hat zum Beispiel auch dann so Zusatzbezeichnungen gemacht im Bereich von Psychiatrie, weil sie sich eben auch sehr mit dem Arbeiten mit Osteopathie und Psychiatrie auseinandergesetzt hat. Ja.
Mhm. Hast du da zum Beispiel, sei es Psychiatrie oder sei es auch etwas in abgemilderterer Form, besondere Erfahrungen oder spannende Prozesse bei dir in der Praxis? Wir hatten ja auch über so Sachen wie Hochbegabung oder ADHS im Vorfeld so ein bisschen gesprochen.
Also, ich glaube, also es gibt natürlich schon manchmal Prozesse bei den Patienten, die eben mit einem unausgeglichenen oder übererregten vegetativen Nervensystem einhergehen können, ja. Mhm. Und ich glaube, dass wir auf diese Prozesse auch Einfluss haben können, ja. Aber also ich sag mal, gerade bei ADHS hat man ja auch eine Hirnstoffwechselkomponente dabei.
Mhm.
Genauso wie bei Depressionen auch, ja.
Mhm.
Und ich denke, dass das eben auch Bereiche sind, wo eben viele Menschen letztendlich oder wo die Patienten von einem multimodalen Behandlungsansatz am meisten profitieren. Und ich kann schon sehen, ich habe einige ADHSler, die immer wieder gerne kommen, weil sie es so angenehm finden, dass sie zur Ruhe kommen.
Mhm.
Ja, das ist so, aber es ist natürlich so, wenn die dann zu Hause an ihren Hausaufgaben sitzen und so, dann ist es schon sinnvoll, bei einigen auch, je nach Ausprägungsgrad auch, da auch medikamentös zu arbeiten.
Mhm.
Und bei anderen, bei denen, wo es eben reicht, dass sie über bestimmte Verhaltensstrategien das machen, da kann man auch mit Osteopathie sehr gut weiter noch unterstützen. Also da hat man mit Osteopathie einen viel größeren Einfluss noch als eben bei denen, die eben schwerere Fälle sind, noch, die brauchen auch noch andere Sachen, ja.
Mhm. Das heißt, du sagst, dass es auf jeden Fall ein Effekt ist, man könnte jetzt vielleicht sagen ein Haupteffekt oder ein Nebeneffekt, dass die Leute halt zu uns kommen und dann halt auch einfach nur Ruhe finden.
Ja.
So. Vielleicht so ein bisschen die Frage, die wir auch schon öfter diskutiert haben, inwiefern wir einen Einfluss auf diesen Hirnstoffwechsel zum Beispiel haben oder auf Hirnfunktion. Aber also das kann man festhalten. Dieses zur Ruhe kommen und vielleicht eine Runde zu schlafen oder zu dösen, ja, oder sowas, das ist auf jeden Fall ein Effekt, der aus Osteopathie nicht zu ignorieren ist.
Ja, ich glaube aber auch, dass wir mit Osteopathie oder dass man generell über mechanische Verfahren, ja, einen Einfluss auf den Hirnstoffwechsel haben kann, gerade wenn man so wie wir in der Osteopathie mit der Liquorfluktuation arbeiten. Also es gibt eine Studie, eine Studie aus 2017, die eben untersucht hat, wie der Einfluss des Liquorflusses auf die Regeneration von Nervenzellen ist. Und von daher, und da ist nachgewiesen worden, dass eben der Liquor ganz wichtig ist für der Liquorfluss ganz wichtig ist für die Regeneration von Nervenzellen. Und von daher denke ich, dass wir da zum Teil schon auch Dinge beeinflussen können. Also auf jeden Fall etwas, was die Regeneration von Nervenzellen angeht. Also zum Beispiel bei Patienten mit Hemiplegie, also mit Schlaganfall. Ja?
Mhm. Also da sprechen wir oft, Erwachsene fast immer, es gibt natürlich auch Kinder mit Zerebralparese, ja, aber oft wirklich ältere Leute, die schon starke neurologische Degeneration haben. Ja, okay.
Na, das ja, also ob du jetzt einen Abbau an Hirnsubstanz, so wie er eben bei Menschen, die in Richtung Demenzerkrankung gehen, damit stoppen kannst, das glaube ich jetzt auch wieder nicht.
Das wäre schön.
Aber ich glaube eben schon, dass wir gerade bei Patienten, die eben Schädel-Hirn-Traumen gehabt haben, dass wir da auch Dinge beeinflussen können. Und ich denke eben auch, ich kann mir gut vorstellen, dass eben der Liquor oder dass wir über den Liquor den Hirnstoffwechsel beeinflussen können. Die Frage ist aber eben bei solchen ADHS-Lern oder auch bei depressiven Patienten, wenn du zum Beispiel angeboren vielleicht zu wenig Rezeptoren hast für die entsprechenden Neurotransmitter, ja, dann kann man vielleicht diese Rezeptoren, die vorhanden sind, beeinflussen, dass sie möglichst effektiv arbeiten, ja, aber du wirst die Anzahl nicht vermehren. Das ist es. Ja. Also da sehe ich eben ganz klar auch Grenzen.
Ich habe oft die Beobachtung gemacht, wenn ich Kinder behandle, oftmals ist es so, dass die Eltern kommen und sagen, schauen Sie sich bitte mal bei dem Kind die Hüfte an, es ist eine Hüftdysplasie vorhanden und das Gangbild ist sehr auffällig, dass ich zum Beispiel dann geguckt habe, was ich so finde an Dysfunktionen und geguckt habe, dass das ganze Kind wieder mehr in Einklang kommt. Und immer mal wieder wird mir hinterher berichtet, das Kind ist auf der psychosozialen Ebene ganz anders geworden, dass es auf einmal trocken geworden ist, was vorher nie geklappt hat, oder dass es viel lieber in die Schule oder in die Kita geht oder sich auch einfach emotional mehr öffnen kann. Ich habe immer so ein bisschen überlegt, woran das liegen könnte. Natürlich habe ich dann gedacht, okay, vielleicht hat man konkret einen Einfluss auf das Gehirn, weil ja auch bei den Kindern die Schädelnähte noch nicht so verknöchert sind wie bei uns. Und ich habe auch immer so die Überlegung gehabt, dass ja auch bei Kindern das noch ein bisschen, also einen deutlich stärkeren Zusammenhang gibt zwischen, ja, biopsychosozialen Komponenten des Seins, könnte man sagen. Dass man da vielleicht einfach noch direkter einen Einfluss auf das emotionale Wohlbefinden hat, wenn man am Rücken arbeitet oder am Oberschenkel oder irgendwie sowas. Das ist so, waren so Ideen dazu. Hast du da vielleicht, kannst du mich da ein bisschen besser aufklären vielleicht?
Also ich denke,
du bist ja schon etwas länger unterwegs.
Ja. Also ich denke, es ist mit den Kindern häufig so, weißt du, wenn auf einmal Dinge auf einer körperlichen Ebene viel besser klappen, ja, dann brauchst du nicht mehr so viel Verrechnungseinheiten vom Gehirn, die sich damit beschäftigen müssen. Dann kannst du einfach auch andere Dinge machen. Und vor allen Dingen, wenn du zum Beispiel merkst, dass du viel besser stehen kannst, ja, dann kriegst du von unten eine ganz andere Information in deine ganzen Verrechnungszentren oben, ja? Und das macht dich vielleicht auch schlicht und ergreifend glücklich. Ja? Und damit, und du wirst sicherer, du traust dir selber mehr. Und damit kannst du auch dann anders auf andere zugehen. Du bist deiner selber mehr versichert. Also ich kenne, ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber bei mir ist es so, ich habe einige Kinder, die sagen ab und zu ihren Eltern, sie müssen dann jetzt mal wieder geengemannt werden.
Okay, ja. Das kenne ich auf jeden Fall. Die Eltern erzählen oft, nach der Behandlung wollen die Kinder das quasi nachspielen. Die behandeln dann die Geschwister auch so, ne? Ja. Oder die Eltern. Und dass auch das immer wieder eingefordert wird. Ah, ich möchte da gerne wieder hin. Also letztens hatte ich auch eine Anekdote, da hatte ich so gesagt, ja, wir sehen uns nochmal wieder in 2 bis 3, ich weiß nicht, ob ich Wochen gesagt habe oder Monaten. Und das Kind hatte verstanden 2 bis 3 Tage in seinem Kopf und hat gesagt, juhu, nach 2 bis 3 Tagen wieder zu Herrn Stechmann. Dass das halt auch körperlich so empfunden wird. Da müsste mal wieder irgendwas passieren, was auch immer bei uns passiert, dass das Kind wieder, ja, vielleicht mehr Kapazitäten frei hat.
Ja, und du musst ja
schöner Gedanke.
Du musst ja mal überlegen, die Kinder wachsen ja auch. Der Wachstum ist ja eigentlich immer latent vorhanden und dann gibt's ja eben Phasen, wo die Kinder ganz besonders stark wachsen und wo sie sich selbst und ihre Körpergrenzen neu kennenlernen müssen, ja. Und auch da ist doch die Möglichkeit, das im Rahmen von Osteopathie auch zu tun. Ja? Mhm. Mhm. Und eben da, also mir geht es zum Beispiel selber auch so, wenn ich osteopathisch behandelt werde, dann ist das eine, das, was eben der Kontakt der Hände des Kollegen, der Kollegin auf meinem Körper und wo ich dann merke und dann, wie die da liegen. Und dann gibt es eben die auch die Prozesse, die ich in meinem Körper selber spüre. Ja, wo ich auf einmal merke, ach, da zieht es jetzt irgendwie dahin und da öffnet sich jetzt irgendwie was oder jetzt drückt sie dahin und dann kriege ich woanders noch Schmerzen oder auch nicht oder da löst sich was, ja. Das alles erleben die Kinder ja auch und vielleicht ja auch noch viel intensiver, weil sie vielleicht noch nicht mit so vielem anderen Kram in ihrem Kopf beschäftigt sind.
Ja, richtig, ja, ja.
Na? Und ich glaube, dass ja, dass das den Kindern schon wirklich gut helfen kann, eben da mit sich selber kennenzulernen. Ja.
Mhm. Und du hast auch Erfahrungen mit Hochbegabten gemacht. Ja. Was ist daran so speziell an denen?
Also mir liegt es auch ein bisschen am Herzen, eben die Arbeit mit hochbegabten Erwachsenen und auch hochbegabten Kindern. Hochbegabte Kinder, die checken, das ist mir, fällt mir immer wieder auf, die checken einen ganz schnell ab.
Ja.
Und zwar auch schon als Säugling. Ja.
Wenn ich da kurz einhaken darf, ich habe nämlich auch schon mal in einer anderen Folge die Geschichte erzählt, dass ich ein 6 Monate altes Kind behandelt hatte, was mich so mit seinem Blick fixiert hat und taxiert hat. Und ich hatte wirklich den Eindruck, es hat mich durchleuchtet und hat erkannt, dass ich eigentlich ein Idiot bin, so ungefähr. So habe ich mich in dem Moment gefühlt. Es war schon sehr weit entwickelt. Und den habe ich mit 3 Jahren später nochmal wieder gesehen, was auch sehr interessant war. Ja, ja.
Ja. Mhm. Bei Kindern ist das, also wenn ich hochbegabte Kinder sehe, dann frage ich mich auch immer, wer von den Eltern ist hochbegabt? Ja, und oft ist das so, dass dann die Eltern sagen, nee, also wir auf keinen Fall. Und dann denke ich immer, ja, einer von euch ist es aber. Na, denn es gibt ja eindeutig familiäre Dispositionen da. Und da ist es eben auch wichtig zu gucken, wie kann ich die Eltern auch unterstützen, weil das Zusammenleben mit hochbegabten Kindern ist auch irre anstrengend für die Eltern. Ja, und so ein hochbegabtes Gehirn, das funktioniert einfach anders, ja, als ein normal begabtes Gehirn. Ja, die brauchen einfach viel, viel mehr Futter. Und in der Behandlung, meine Erfahrung ist, ich werde am schnellsten als Behandlerin akzeptiert, wenn ich von vornherein eindeutig klar mache, dass ich auch kompetent bin. Und dass ich das Kind auch erkannt habe sofort. Ja, das ist, wenn ich das nicht mache, dann, wenn das nicht läuft, dann kommt das Kind nicht wieder.
Also nicht zu den Eltern, auch dem Kind wirklich gegenüber.
Ja.
Ja. Ja. Ja, kannst du das ein bisschen erläutern, wie du das zum Beispiel machst?
Wie ich das mache, ist, die Kinder fragen oft viel und ich antworte immer.
Auch sehr sachlich dann?
Auch
also
sachlich, die stellen oft Fragen, wo sie eben dann, wo ich merke, die gehen über das normale Maß in dem Alter hinaus, ja, und ich versuche wirklich fundiert zu antworten und ich versuche das Kind auch da abzuholen, wo es ist. Ja. Und ich habe eben auch schon sehr unterschiedliche Charaktere in meiner Praxis gehabt. Da es gibt zum Beispiel Kinder, die sind ganz schnell ungeduldig, hochbegabte Kinder, die ganz schnell ungeduldig sind, wenn sie das Gefühl haben, ich verstehe nicht schnell genug, was sie wollen. Ja? Und dann gibt es auch andere, die sind eben geduldiger, aber gerade diese, die so schnell ungeduldig werden, die sind oft auch schon in ihrem Kindergarten frustriert, weil sie da auch keiner versteht. Ja, und wer zum Beispiel glaubt, du packst ein hochbegabtes Kind in eine normale Kindergartengruppe, dann wird es da schon soziales Verhalten lernen. Das ist leider oft weit gefehlt. Die brauchen auch Kontakte zu anderen Hochbegabten.
Okay, weil, ja.
Na, das sind, die sind halt, die akzeptieren sie eben auf dieser Ebene. Und Hochbegabung zum Beispiel, da denke ich auch oft, das könnte auch mit einer Hirnstoffwechselvariante zu tun haben, ne? Dass die einfach die Neurotransmitter schneller fluppen als bei den anderen und dass sie vielleicht auch mehr Rezeptoren haben.
Ja? Ich hatte da mal ein Interview gehört von jemandem, der ein IQ von, ich glaube, es war 150 war und der hatte einen Tauchunfall, also beim Tauchen. Da reichert sich ja Stickstoff im Blut an und wenn man halt nicht vernünftig langsam wieder hochkommt, kann es sein, dass Hirngewebe Schaden nimmt darunter. Und der hatte hinterher nach diesem Tauchunfall einen IQ von nur noch, in Anführungszeichen, 130, was ihn immer ja noch als sehr intelligent brandmarkt. Und er sagte, das ist eine sehr interessante Erfahrung gewesen, weil er jetzt zum Beispiel amerikanische Comedy-Filme genießen kann, was vorher für ihn absolut unmöglich war. Es hat ihm halt auch erleichtert, die Welt, sage ich mal, ein bisschen besser zu verstehen, ja, und auch mit seinen Mitmenschen klarzukommen, ja, auf eine Art und Weise.
Ja. Ja. Mhm. Und bei hochbegabten Erwachsenen, ja, da ist es, da sehe ich eben auch oft, das sind oft Menschen, die sind sehr überspannt auch, ja. Weil sie die ganze Zeit besteht, oder bei vielen besteht ein Großteil des Lebens ja darin, sich runterzuregeln. Ja, mhm. Und alles, was wir erleben, drückt sich ja auch in unserem Körper aus. Ja. Und dann merke ich das bei denen, da gibt's dann eben zum einen diesen Widerspruch, dass sie eben immer sich bei ihren auf ihre Umgebung da permanent so einstellen und dann haben sie aber eben, ich sage mal, ihre eigene, andere, ihre Pferdeherde, ja, die immer losgaloppieren will. Ne? Und der Wagen, der aber nicht so schnell mitkommt. Mhm. Ja. Na, der Wagen, das sind dann die anderen, ja, und sie selbst sind dann, und da, das ist dann auch oft so, dass es da wichtig ist, die Menschen, dass die Menschen einfach lernen, bei sich zu bleiben. Bei sich und eben auch da in der osteopathischen Behandlung, da ist es eben auch immer wieder wichtig, darauf hinzuweisen, eben, dass eben bestimmte körperliche Reaktionen einfach damit zusammenhängen. Ja.
Mhm. Dass sie sich dessen bewusst werden.
Dass sie sich dessen bewusst werden, ja, ja.
Ja, okay. Mhm. Spannendes Arbeitsfeld, muss ich sagen, hatte ich bisher sehr wenig Berührung mit. Werde ich ein bisschen die Augen offen halten.
Ja, man muss natürlich auch ganz klar sehen, so wie die Verteilung der Intelligenz ist, ja, es sind nur 2% der Bevölkerung hochbegabt. Der Rest ist normal oder eben
teilweise auch drunter.
Und was man auch sehen muss, also Hochbegabung ist ja ein IQ über 130. Ja, aber eben auch viele, die eben schon irgendwo zwischen 115 und 130 angesiedelt sind, haben schon ähnliche Probleme.
Und
ich kann einfach nur sagen, also gerade bei den Kindern und Jugendlichen, wenn die sich erkannt fühlen von jemandem, ja, dann sind das ganz wunderbare Patienten, mit denen man tolle Erfahrungen machen kann. Ja, weil die eben auch ihren Körper sehr sensibel wahrnehmen.
Mhm. Auch das geht dann Hand in Hand, könnte man sagen, so die geistige, aber auch dann die körperliche Interozeption so.
Ja, die gucken schon auch genauer hin, die haben auch Spaß daran.
Okay. Ja?
Und die können halt auch länger als andere dahin gucken, weil die einfach ein irre großes Konzentrationsspektrum haben. Also eine irre große Konzentrationsspanne, ne?
Mhm. Hast du zufällig in den Jahren, Jahrzehnten, wo du jetzt als Osteopathin arbeitest, schon auch dann Kinder behandelt, die dann später, Jahre später selber Osteopathin geworden sind, Osteopath geworden
ja.
sind? Ja. Ja.
Schön. Habe ich.
Ja, ich frage das so oft, spaßeshalber,
ja, ja, ich
wenn
darf,
die Kinder wiederkommen.
Aber ich,
möchtest du später Osteopath werden?
Ja,
oder
ja,
so?
Da, ja. Es gibt da einige, die dann, die kommen dann immer wieder und dann fragen sie immer nach und gucken sie mal. Und dann sind auch schon öfter mal Anfragen gewesen, ob sich nicht mal so im Rahmen vom Girls Day oder Boys Day oder wie man Zukunft sagt, ja. nennt man das ja heute, ne? Ob sie nicht da mal hospitieren dürfen und so. Aber das mache ich nicht in der Praxis. Also
okay, ja.
Ich habe
ja.
Kollegen, die Studenten von den Hochschulen, die kommen ab einige und dann mal für eine Woche oder zwei oder so mitlaufen. Das ist okay, aber da bei diesem Zukunftstag, das mache ich nicht.
Ist noch ein bisschen was anderes, wenn die wenig Vorkenntnis haben und so.
Ja, und eben auch, ja. es werden ja doch in den Behandlungen, es werden ja auch Dinge gesagt und dann ist das vielleicht die Nachbarin oder so, ne? Das ist dann nicht so gut.
Okay, ja. Na? Ja, schön. Dann danke ich dir bis hierher für dieses Gespräch. Auch wieder viele interessante Sachen, die, über die ich selber noch nicht so nachgedacht habe und die ich auf jeden Fall immer weiterverfolgen werde. Gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest? Also Katharine Engemann erreicht man, also dich findet man, wenn man dich googelt, auf jeden Fall. Du hast deine Praxis in Bremen. Du bist aktiv als Herausgeberin für die DO, Deutsche Zeitschrift für Osteopathie. Und ja, möchtest du noch auf irgendwas hinweisen oder irgendwas loswerden?
Ja, also ich möchte noch etwas loswerden. Jetzt gerade ist die neue Ausgabe der DO erschienen und da gibt es wirklich zwei, wie ich finde, sehr interessante Artikel. Und es gibt, oder viele interessante Artikel, aber ganz besonders gibt es da zwei Artikel von Edgar Hinkeltein zum Thema Halswirbelsäule. Und ja, die möchte ich doch allen ans Herz legen, sich da nochmal mit auseinanderzusetzen. Und ansonsten natürlich als Herausgeberin kann ich nur sagen, Leute, bleibt der DO, lest die mal und wir geben uns wirklich alle immer sehr viel Mühe, damit gute Hefte entstehen.
Ja, das ist die Ausgabe April 2023, genau. Habe ich auch schon reingelesen. Ja, empfehlenswert. Gut.
Ja.
Dann herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniscus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniscus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können. Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Software-Lösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniscus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniscus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige. Also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich und bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem. Da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniscus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxissoftware Lemniscus. Lemniscus mit C.